Bunker, der ist international wirklich bekannt. Und wir haben hier Besucher wirklich aus der ganzen Welt, die sich genau dieses Konstrukt angucken, was wir hier in Wilhelmsburg realisiert haben. Denn Sie müssen sich immer vorstellen, wir haben dort quasi die erneuerbare Wärmeversorgung für eine Kleinstadt als Blaupause geliefert für andere Städte auf der Welt. Und das ist was ganz Besonderes, was viele gar nicht so präsent haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Karen Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg. Und heute begrüße ich bei uns Herrn Michael Prinz, den Geschäftsführer von Hamburg Energie. Und darüber freue ich mich sehr, denn unsere Häuser verbindet nun schon eine mehrjährige Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir schon das ein oder andere Projekt auf den Weg gebracht und nun kommt bald das Töpfelchen auf das I, aber dazu später. Erst einmal herzlich willkommen, lieber Herr Prinz.
Ja, hallo, danke Frau Pein.
Herr Prinz, Sie sind ein Kind des Ruhrgebiets und haben Ihr Abitur in Recklinghausen gemacht. Aufgewachsen sind Sie also in der alten Herzkammer der deutschen Industrie in nächster Nähe zu Kohlekraftwerken. Und Energie wird hier aus heutiger Sicht nicht unbedingt nachhaltig gewonnen. Und wenn Sie an Ihre Jugend zurückdenken, wie haben Sie das Thema Energiegewinnung damals wahrgenommen? Ich denke da so an die rauchenden Schlote, die Industriedenkmäler, die Männer, die unter Tage gearbeitet haben. Erzählen Sie doch mal.
Ja, das ist in der Tat recht spannend. Also wie Sie schon gesagt haben, ich bin wirklich mitten im Ruhrgebiet aufgewachsen und meine Familie, mein Opa oder auch nähere Verwandtschaft, die waren auch wirklich, wie man bei uns mal gesagt hat, auf den Zechen tätig. Also nicht unter Tage, aber über Tage. Und von daher waren die rauchenden Schlote, die ganze Industrie, also das war eigentlich schon immer tagtäglich präsent. Und es ist einem aber irgendwie nie so klar gewesen, was das eigentlich in Summe bedeutet. Weil wenn Sie komplett damit aufwachsen, dann ist es für Sie einfach was selbstverständlich ist. Und genau das wurde eigentlich auch in der Jugend immer transportiert. Wir sind hier verantwortlich für die Sicherheit der Stromversorgung. Wir produzieren Kohle für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Also das war ein ganz gesundes Selbstverständnis, was eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren meines Erachtens auch ein bisschen zum Untergang des Ruhrgebiets geführt hat, weil man einfach immer daran weiter festgehalten hat. Und die rauchenden Schlote eigentlich gar nicht mehr gebraucht wurden.
Und den Entwicklungsprozess nicht mitgemacht hat.
Genau. Aber
wie ist es denn dann dazu gekommen? Man kennt Sie ja jetzt als strikten Verfechter des Erneuerbare-Energien-Gesetz. Und wie ist es dazu gekommen? Wann und wodurch wurde Ihnen bewusst, dass wir in Deutschland eben auf regenerative Energien setzen mussten? Gab es da irgendwie diesen einen Moment oder war das ein Prozess?
Ja, im Prinzip waren das schon mehrere Momente. Also erste Mal in Berührung gekommen bin ich eigentlich in meinem Studium. Ich habe Elektrotechnik studiert und dort wurde über die Potenziale von Erneuerbaren diskutiert und wurden aufgezeigt. Und damals hatte man ja noch gar nicht so viel erneuerbare Energien gebaut. Und in meiner ersten Station im Berufsleben habe ich als junger Ingenieur viele Energieversorgungsunternehmen beraten. Das war immer ganz spannend. Die haben diese ganzen erneuerbaren Energien eigentlich immer lachend abgetan und haben gesagt, ach, schaut doch mal, damit können wir doch nicht Deutschland versorgen. Ne? Schaut her, wir haben wieder eine neue Kohlescheibe in einem Kraftwerk gerade gekauft. Das ist was ganz Tolles. Und das fand ich immer so, also da war ich immer sehr zwiegespalten, weil auf der einen Seite sehen Sie oder wissen Sie, es ist technisch möglich und auf der anderen Seite sehen Sie die ganze alte Industrie, die Unternehmen, die einfach daran festhalten an ihren Cash-Cows, was auch nach und nach eigentlich nachvollziehbar war. Und das war so der Punkt, dass ich irgendwann auch gedacht habe, Mensch, ich kann mir das eigentlich ehrlicherweise gar nicht mehr antun, weil ich auch gesehen habe, was das eigentlich bedeutet oder was das mit einer Region macht. Also viele wissen ja gar nicht, dass das Ruhrgebiet mittlerweile wirklich ein paar Meter tiefer liegt. Durch den ganzen Kohleabbau ist ja die Erdoberfläche gesunken und das Grundwasser steigt damit hoch. Das heißt, wir haben im Ruhrgebiet das Problem, dass wir ständig Grundwasser abpumpen müssen. Das heißt, wir haben Ewigkeitskosten. Durch diese günstige Energieproduktion damals haben wir uns Lasten für die Ewigkeit eingekauft. Und das war irgendwann so ein Umdenken, genauso wie bei dem Thema Kernkraft. Drei Generationen hatten Spaß an einem günstigen Strom, aber 30 Generationen müssen jetzt dafür bezahlen und müssen genau diese Lasten tragen. Und das hat irgendwann wirklich zu diesem Umdenken geführt, sodass ich heute, ja, wie Sie schon sagen, ein Fan, ein Verfechter für erneuerbare Energien geworden bin.
Ja, dann war es wahrscheinlich auch irgendwie ein ganz logischer Schritt, zu Hamburg Energie zu gehen, oder? Wie kam es dazu? Und vielleicht können Sie dann auch ein bisschen über Ihr Unternehmen nochmal berichten. Wofür steht Hamburg Energie eigentlich?
Wenn ich auf meine Kindheit und Jugend zurückblicke oder ins Studium gucke, ich wollte eigentlich immer bei einem großen Energieversorger anfangen. Als junger Ingenieur war das so mein Traum, eigentlich auch noch irgendwie bei einem Energieversorger da was zu bewegen. Und ich habe aber dann ziemlich viele Energieversorger kennengelernt während meiner beruflichen Laufbahn und habe eigentlich keine Energieversorger kennengelernt, der wirklich, ja, also wirklich die Chance, also das als Chance begriffen hat, zu sagen, wir machen nur Erneuerbare. Ne? Wir bieten nur Ökostrom an, wirklich aus Wind, aus Sonne, aus eigenen Energieanlagen. Und das finde ich, das ist bei Hamburg Energie, das gibt es in Deutschland, ja, mittlerweile gibt es das schon ein paar Mal. Aber das wirklich so in so einem urbanen Umfeld, in so einer Stadt wie Hamburg, ein Ökostromversorger, der so 100% dahinter steht, das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist das, was ich will. Und das macht auch richtig Spaß. Und so sind wir heute mit knapp 100 Mitarbeitern. Ich sage immer, wir sind komplett Überzeugungstäter. Also wir bauen wirklich regenerative Anlagen. Wir bauen Windanlagen, wir bauen PV-Anlagen. Wir bieten Nahwärmelösungen an. Elektromobilität, also wirklich nur die erneuerbaren Themen und wir haben keine Altlasten in dem Sinne zu verarbeiten und das ist wirklich ganz toll, dass es ja, dass so ein Unternehmen dann auch vom Hamburger Markt entsprechend angenommen wird.
Ja, und das machen Sie jetzt schon seit 2017 und vielleicht, ich hätte noch mal eine Frage und zwar, wir stehen ja als Stadtplaner häufig auch vor der Aufgabe, sehr komplexe Zusammenhänge einfach zu erläutern, sodass dass es einfach verständlich wird. Und die Frage ist, ob Sie das auch können, nämlich wenn es um das Thema Ökostrom geht. Können Sie ganz simpel erläutern, was genau alles zu Ökostrom zählt und wo genau Hamburg Energie in Hamburg oder umzu diesen Strom produziert und wo da die Herausforderungen liegen?
Ja, also ich versuch's mal. Ökostrom ist natürlich jetzt kein geschützter Begriff. Das macht die Sache etwas schwieriger. Und das heißt, Ökostrom ist eigentlich nicht gleich Ökostrom. Für uns bedeutet das aber, dass wir unseren Kunden ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen liefern. Das heißt, wir waschen nicht konventionellen Strom grün, wie es andere machen, und dann auch das als Ökostrom verkaufen. Und für uns ist es einfach wichtig, und ich glaube, das ist auch so eine Richtschnur für Kunden und für Interessierte, einfach wirklich zu gucken, was machen die Unternehmen denn eigentlich wirklich? Verkaufen sie nur Ökostrom oder investieren sie auch in erneuerbare Anlagen? Und sind sie auch unabhängig von großen Atom- und Kohlekonzernen? Weil man muss ganz ehrlich sagen, Ökostrom bietet heute eigentlich fast jeder an. Aber sie müssen einfach gucken, leisten diese Unternehmen auch den echten Beitrag für eine Energiewende? Und da ist es meines Erachtens unerlässlich, auf genau diese Dinge zu gucken. Und da kann man auch nochmal sagen, es gibt mittlerweile auch Zertifikate. Ne? Es gibt ja eine Hülle und Fülle an Zertifikaten, die mir Ökostrom entsprechend zertifizieren. Aber wir sind seit 7 Jahren beim grünen Stromlabel zertifiziert. Und ich kann Kunden nur empfehlen, gucken Sie auf diese Label, weil da sind ganz harte Kriterien, die es nur dann erlauben, dort wirklich dieses Label zu tragen, wenn sie wirklich einen Beitrag liefern für die erneuerbaren Energien, für die Energiewende. Und das ist meines Erachtens dann auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt haben wir wirklich Ökostrom im Angebot und auch Ökostrom zu Hause.
Und damit leisten Sie ja auch einen ganz wesentlichen Beitrag für die Quartiersentwicklung, in der wir unterwegs sind. Vielleicht können Sie kurz schildern, wo da Ihre Berührungspunkte liegen, also die von Hamburg Energie, was Sie da schon tun und was da konkret dahinter steht.
Also das Schöne bei der Quartiersentwicklung ist, also sowohl bei den IBA-Quartieren, aber auch wenn wir mit Unternehmen der Wohnungswirtschaft diskutieren, die dort Quartiere sanieren wollen oder neu ausstatten wollen, das ökologische Bewusstsein ist einfach da. das ist wirklich gut. Wir sind dort wirklich immer in der Diskussion mittlerweile. Es kommt immer wieder die Frage auf, wie komme ich von den fossilen Energieträgern weg in einem Quartier? Was kann ich tun, damit ich mich regenerativ aufstellen kann? Und die Herausforderung ist es dabei, das alles übereinander zu bringen. Ja, weil sie wollen ja natürlich, sie wollen regenerativ sein, sie wollen preislich attraktiv sein. Sie müssen entsprechende Flächen zur Verfügung stellen. Und das ist das, oder an den Stellen, an denen wir unseren Kunden helfen, da entsprechende Lösungen zu entwickeln. Und da meine ich auch, dass wir da wirklich sehr erfolgreich sind in den letzten Jahren und auch schöne Quartiere vorzuweisen haben, die wir hier mit entsprechenden Technologien schon ausstatten.
Ja, und da wollen wir ja jetzt auch ein bisschen konkreter werden, und zwar anhand des Beispiels Wilhelmsburg. In Wilhelmsburg sind wir als IBA ja schon sehr lange unterwegs. Wir sind ja vorgegangen aus der internationalen Bauausstellung. Seit 2006 arbeiten wir eigentlich an dem Thema Erneuerbares Wilhelmsburg. Wir hatten da drei Leitthemen und ein Thema war eben Stadt im Klimawandel, in dem wir viele Projekte umgesetzt und angestoßen haben. Da haben auch Sie Ihren Anteil dran. Hamburg Energie hat sich da wirklich hervorgetan. Unter anderem der Energiebunker, den Sie ja jetzt auch nach wie vor betreiben und mit dem wir ja auch noch ein bisschen was vorhaben. Ein wesentliches Thema, was wir ja jetzt bewegen wollen, ist eben das Thema der Tiefengeothermie. Das haben wir sozusagen anentwickelt zu IBA-Zeiten und dieses Potenzial im Prinzip erkannt, ist aber nicht selber umgesetzt, sondern das wird jetzt Hamburg Energie machen. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen. Worum geht es da? Wie sind Sie zu dem Projekt gekommen und was haben Sie jetzt eigentlich vor? Denn das ist ja wirklich, wirklich was ganz Großes, was jetzt passiert.
Ja, das ist, also das Projekt ist wirklich, also ist ein so sehr großes Projekt und ist ein tolles Projekt, weil, wie Sie schon sagen, in Wilhelmsburg läuft eigentlich alles zusammen, ne? Mit dem Energiebunker damals hat es angefangen. Der Energiebunker ist eigentlich der Nukleus für alle erneuerbaren Energien, die man irgendwo nutzen kann. Also wir haben da Solarthermie beispielsweise, wir haben Industrieabwärme und wir versorgen damit ja eine. Also für andere Städte ist das eine Kleinstadt. Wilhelmsburg ist ja nicht nur ein Stadtteil, also ist sie ein richtig großer Stadtteil. Und da war immer eigentlich angedacht.
Ungefähr 55.000 Einwohner, glaube ich,
genau, leben hier. Genau, knapp 55.000 Einwohner. Das ist einfach ein sehr guter Showcase, sage ich jetzt mal, um zu zeigen, wie man einen gewachsenen Stadtteil mit erneuerbaren Energien nach und nach erschließen kann. Und wir haben ja vor Jahren schon gemeinsam auch angedacht, wie wir Tiefengeothermie dort nutzen können, nach Norddeutschland bringen können. Und es hat damals schon Untersuchungen gegeben, wie die geologischen wie der geologische Untergrund in Wilhelmsburg aussieht. Und in den Untersuchungen kam heraus, dass die Erdschichten, die wir dort vorfinden, eigentlich sehr gut geeignet sind zur Nutzung von Erdwärme. Und das hat sich jetzt über die Jahre immer weiterentwickelt. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe an Gutachten durchgeführt und wir haben hier in Norddeutschland einfach wirklich sehr gute Voraussetzungen. Also das glauben viele gar nicht, aber die Voraussetzungen hier in Norddeutschland sind sehr gut, um Erdwärme zu erschließen. Und das in der Tat wollen wir demnächst machen. Also das heißt, wir wollen diesen Sommer noch die erste Bohrung runterbringen. Und damit ist dann der Weg frei für wirklich eine erneuerbare Wärmeversorgung für Wilhelmsburg, für die neuen Quartiere.
Können Sie noch mal ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Tiefengeothermie eigentlich ist? Wie tief ist das und über welche Wärme und wie kommt die Wärme nach oben?
Viele kennen das schon von ihrer Wärmepumpe zu Hause. Ne? Dort bohrt man ja auch Sonden in die Erde. Das hier ist alles ein bisschen größer. Das heißt, wir gehen hier 3,5 Kilometer in die Tiefe. Wir werden zwei große Bohrungen vornehmen, die ein paar Meter auseinander sind, die aber unten am Ende der Bohrung in 3,5 Kilometer Tiefe fast 1,5 Kilometer auseinander gehen. So, und was finden wir dort unten? Hier in Norddeutschland finden wir einen sogenannten Rät-Sandstein. Das ist, wie soll ich sagen? Also für mich ist es einfach nur ein Sandstein, der sehr porös ist. Und das bedeutet, dass dort die Wasserschichten sehr gut durchgehen können. So, und dann werden wir also durch das eine Bohrloch Wasser nach oben pumpen. Das Wasser wird mit 100, 110, 120 Grad heißer Temperatur oben ankommen. Wir werden dort dem Wasser die Wärme entziehen und werden das wieder in dem anderen Bohrloch nach unten bringen. So, das heißt, wir haben hier einen Kreislauf. Wir entziehen dem Wasser also nur die Wärme. Wir nehmen nichts aus dem Untergrund heraus und entziehen an der Oberfläche dem Wasser die Wärme und bringen das in die Wärmenetze zur Versorgung der Gebäude und Wohnungen. Also es ist ein relativ einfaches Prinzip. Das heißt, wir werden auch an der Oberfläche, wird man gar nicht so viel sehen, ne? Weil das Interessante sind wirklich diese 3,5 Kilometer tiefen Bohrungen. Das ist eigentlich ja das Kernstück natürlich der Geothermie. Das heißt, man hat oben wirklich nur ein kleines, also mittelgroßes Pumpenhaus mit dem entsprechenden Wärmetauscher und den Rohren, die dann in die Quartiere gehen.
Und kann diese Quelle versiegen?
Also wir haben ausgerechnet oder ausrechnen lassen, dass wir die nächsten 50 Jahre fast keinerlei Einschränkungen sehen werden. Das heißt, man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, wenn ich heißes Wasser nach oben pumpe und kaltes wieder nach unten, dass ich das irgendwann, dass ich nur noch kaltes Wasser pumpe, weil es einfach unten zu kalt wird. Und wir haben Berechnungen bis in die nächsten 50 Jahre angestellt und dort ist festzustellen, dass wir keinerlei Auswirkungen haben werden. Das heißt, eigentlich ist das eine Quelle, die nie versiegt und die entsprechend auch dauerhaft genutzt werden kann. Und das macht es ja auch so interessant. Und das rechtfertigt auch die Investition. Denn Sie können sich vorstellen, eine Bohrung 3,5 Kilometer tief kostet auch entsprechend viel Geld.
Genau, ich glaube, Sie haben halt sehr hohe Vorinvestitionen und Anfangsinvestitionen, aber dafür wahrscheinlich auch eine hohe Preisstabilität über den Lauf der Jahre, oder?
Genau, also wenn diese Anfangsinvestitionen einmal getätigt sind, ne, dann ist es richtig, dann kann man hier relativ konstant über die Jahre die entsprechende Wärme abschöpfen. Und das ist halt wirklich, also das ist wirklich gut und ist für Norddeutschland auch die erste große Bohrung und ich bin fest davon überzeugt, dass wir damit dann auch ja hier weitergehen können.
Und wird ja deshalb auch gefördert vom Bund, weil es halt wirklich einzigartig jetzt hier im norddeutschen Raum ist und auch in diesem Konstrukt, was Sie schon anbeschrieben haben hier in Wilhelmsburg. Und da würde ich auch gerne nochmal zu diesem i-Tüpfelchen kommen, weil was für mich wirklich das ganz Besondere ist, die Tiefengeothermie an sich ist schon sehr besonders. Das haben Sie eben ausgeführt. Aber der lange Prozess, den wir hier schon mit vielen Akteuren auf dieser Elbinsel gehen, der wird jetzt richtig rund. Ne? Jetzt, Sie schöpfen ja jetzt nicht nur die neue Energie, sondern Sie schaffen ja ein ganzes Netz, wo Sie die schon fertigen Projekte, den Energiebunker oder den Wärmeverbund Wilhelmsburg-Mitte, wo auch Häuser, die im Rahmen der Bauerstellung entstanden sind, die zum Teil Energie produzieren, wo die ihre überschüssige Energie einspeisen. Das alles wird angebunden an ein Netz und soll dann ja unsere neuen Quartiere, das Elbinselquartier, das Rathausviertel und den Spreehafen versorgen. Aber, und das finde ich ist ja nochmal das ganz Besondere, eben auch den Bestand. Wir sind ja hier nicht auf der grünen Wiese unterwegs, sondern ne, es leben schon 55.000 Menschen hier. Wir haben das gründerzeitliche Reiherstiegviertel, wir haben 30er Jahre Bebauung und noch älter. Und hier besteht ja jetzt auch die Chance, tatsächlich den Bestand anzubinden. Und vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, weil das ist doch eigentlich wirklich die ganz große Leistung, über einen so langen Zeitraum so eine Perspektive aufzubauen.
Ja, genau, das ist richtig. Also die Herausforderung bei erneuerbaren Energien ist es eigentlich jetzt nicht, neue Quartiere mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Das kann wirklich jeder, ne? Weil da sind einfach sehr hohe Dämmstandards etc. Ich brauche andere Vorlauftemperaturen, um so ein paar technische Details zu nennen. Aber den Bestand mit erneuerbaren Energien zu versorgen und das zu wettbewerbsfähigen Preisen, das ist die Herausforderung. Und das gelingt uns hier genau in der Kombination. Ne? Das heißt, dass hier die Versorgung der Neubaugebiete und Versorgung von Bestand in diesem ganzen Konstrukt, das ist in der Tat was Besonderes. Und da muss man auch dazu sagen, das funktioniert halt wirklich nur, weil wir in Wilhelmsburg ganz konzentriert, wenn Sie so wollen, dieses Leuchtturmprojekt haben, dieses Gebiet, wo wir genau das alles miteinander ausprobieren können.
Und über einen langen Zeitraum schon, ne? Mhm.
Genau, und über einen sehr langen Zeitraum. Und ich weiß gar nicht, ob viele Hamburger das wissen, aber der Energiebunker, der ist international wirklich bekannt. Und wir haben hier Besucher wirklich aus der ganzen Welt, die sich genau dieses Konstrukt angucken, was wir hier in Wilhelmsburg realisiert haben. Denn Sie müssen sich immer vorstellen, wir haben dort quasi die erneuerbare Wärmeversorgung für eine Kleinstadt als Blaupause geliefert für andere Städte auf der Welt. Und das alles auf ein paar Quadratmetern, also mit dem Bunker als Nukleus. Und das ist was ganz Besonderes, was viele gar nicht so präsent haben. Das hat auch dazu geführt, dass wir beispielsweise auch sehr, sehr großzügige Fördermittel oder Fördergelder jetzt vom Bund bekommen haben.
Hm. Können Sie noch mal was dazu sagen? Wie profitieren jetzt die Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger von diesem Projekt? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, werden ja auch die Energieprodukte, die dann am Ende angeboten werden, auch das ist ja noch mal eine Besonderheit.
Genau, man kann zukünftig Wärme in unterschiedlichen Qualitäten kaufen. Das hat es bisher noch nie gegeben. Wir kennen das alles oder wir haben es vorhin besprochen aus dem Strombereich. Also ich habe ja heute die Möglichkeit, klassischen konventionellen Strom als Verbraucher einzukaufen oder aber Ökostrom aus verschiedenen Quellen. Und Verbraucher, Wohnungswirtschaftsunternehmen haben zukünftig die Möglichkeit, Wärme nach unterschiedlichen Qualitäten einzukaufen. Das heißt, sie können wirklich selber entscheiden, welche Qualität will ich haben, mit welchem CO2-Ausstoß soll die Wärme dort eingehen und was bin ich bereit an Preisen zu bezahlen. Also wir haben wirklich einen sogenannten Wärmemarktplatz, den wir hier in Wilhelmsburg etablieren. Und das ist insbesondere jetzt nicht für den normalen Haushaltskunden von Interesse, sondern für Wohnungswirtschaftsunternehmen, die natürlich genau immer überlegen oder die genau immer den Spagat gehen müssen zwischen Investitionen und Erneuerbaren und was werde ich da meinen Mietern eigentlich an zusätzlichen Kosten auferlegen können. Und das ist sehr neu und wird auch schon viel beachtet, kann man nicht anders sagen.
Und wenn wir aber doch nochmal an den Privatkunden denken, wir haben ja hier in Wilhelmsburg jetzt auch nicht nur die Großverdiener, die hier wohnen, sondern durchaus preissensible Haushalte und unsere Aufgabe ist es ja auch, bezahlbares Wohnen in den Quartieren zu ermöglichen. Insofern gilt es immer abzuwägen, ökologisch so gut wie möglich zu sein und trotzdem eben die Nebenkosten auch nicht explodieren zu lassen. Also unabhängig jetzt von Wilhelmsburg, das ist ja ein Generalthema. Wie bewerten Sie das? Worauf müssen wir achten und wie können wir eigentlich das schaffen, dass das im Lot bleibt?
Ja, das ist genau immer der Spagat, den man gehen muss, ne? Also kann ich erneuerbare Wärme zu den Kosten und zu den Preisen anbieten, wie ich es beispielsweise aus fossilen Energieträgern bereitstelle? So, und da sage ich, nein, noch nicht ganz. Wir kommen aber langsam und sicher dahin. Ne? Das heißt, unser Ziel ist es natürlich, und das haben wir mit Wilhelmsburg auch unter Beweis gestellt, dass wir dort eine sehr, sehr hohe Ökologie, also einen ökologischen Wert anbieten können, zu einem sehr, sehr wettbewerbsfähigen Preis. So, und das ist die Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen werden, weil, so wie Sie sagen, ne, die Bürger haben kein Interesse daran, irgendwie über Gebühr belastet zu werden mit Energiepreisen, um die ökologische Wende nach vorne zu bringen. Also es muss immer im Gleichgewicht bleiben.
Also für Wilhelmsburg ist uns das, glaube ich, wirklich gut gelungen, für diese ökologische Qualität mit einem wirklich vorzeigbaren Preis, finde ich, können wir da gemeinsam wirklich stolz drauf sein. Also es ist einfach ein Meilenstein, dass wir dieses Klimaschutzkonzept Erneuerbares Wilhelmsburg haben, das eben für Wilhelmsburg diese Quellen und Strategien aufzeigt und dass wir es jetzt nach wirklich vielen Jahren geschafft haben oder Sie es geschafft haben, das Projekt jetzt auf den Weg zu bringen, um dieses Netz, diesen Ringschluss zu schaffen. Und letzten Endes sind wir da, das haben Sie auch schon erwähnt, auf Förderung angewiesen und haben aber auch in den letzten Jahren und jetzt aktuell wirklich für diese Innovation, die hier vorangetrieben wird, auch wirklich Mittel in nennenswerten Bereichen einwerben können. Also wir sind ganz optimistisch, dass wir das Ziel Erneuerbares Wilhelmsburg hier wirklich mit einem Riesenschritt jetzt vorantreiben können. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen den Blick weiten, auch auf Hamburg. Wilhelmsburg ist jetzt eben ein Gebiet, ein Stadtteil von 104. Und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was über Ihr Unternehmen sagen. Sie sind ja privatwirtschaftlich organisiert für Strom und Gas und gehören aber zu 100% der Stadt Hamburg. Welche Vorteile ergeben sich aus dieser Unternehmensstruktur und wie dienen Sie da der Stadt sozusagen?
Ja, also das ist wirklich ein Vorteil, kann man nicht anders sagen, weil die Stadt hat natürlich schon einen hohen Anspruch an die Projekte, die wir realisieren. Ich gehe mit jedem Projekt, was wir durchführen wollen, durch den Aufsichtsrat. Das heißt, ich präsentiere wirklich, was wir dort in dem Quartier für die Unternehmen leisten wollen. Und ich muss mich da immer wirklich der Diskussion stellen, wie ökologisch, wie nachhaltig ist das, wie preislich gerecht ist das, was ihr dort anbietet. Und das ist wirklich gut, weil das einfach wirklich eine Art Challenge ist, wirklich auch was zu liefern für die Stadt, für die Bürger. Da hilft es natürlich schon sehr als öffentliches Unternehmen, weil man da natürlich entsprechend immer auch unterstützt wird, in diese Richtung zu gehen und nicht immer nur der reinen Wirtschaftlichkeit hinterherläuft. Und das ist wirklich schön und wirklich gut. Und das unterstützen ja nicht nur die Politik unterstützt das, sondern auch unsere Kunden honorieren das. Und das macht die Sache auch attraktiv und macht dann auch wirklich Spaß in der Umsetzung.
Und welche Probleme oder Hindernisse gibt es? Also der Energiesektor ist ja jetzt auch kein einfaches Spielfeld. Also wo auf welche Probleme stoßen Sie in Hamburg?
Ja, also was man zum Beispiel momentan sagen kann oder was man feststellt, ist die Flächenkonkurrenz, die wir haben. Also ich als Hamburg Energie würde beispielsweise sehr gerne noch weitere Windanlagen im Hafen bauen. Oder ich würde die öffentlichen Liegenschaften gerne mit Solarmodulen belegen. Ne? Also es gibt genug oder es gibt viele Ideen, wie man dort weitergehen kann. Aber diese Ideen stehen natürlich immer auch in der Konkurrenz zu anderen Themen. Also Hafen können Sie sich sofort vorstellen, wie baut man den Hafen zukünftig aus? Passt dann überhaupt eine Windanlage da noch hin? So, und das ist etwas, was wir in der Stadt, glaube ich, alle gemeinsam noch lösen müssen, dass wir hier gemeinschaftliche Interessen entwickeln und vertreten. Und momentan sind das noch, ja, ich sag mal, kleinere Aufgaben, die wir zu lösen haben, damit wir da die Energiewende noch weiter voranbringen können.
Ja, naja, klar, als Stadtstaat, es ist unser tägliches Brot auch in der Stadtentwicklung, die vielen Flächenbeanspruchungen unter einen Hut zu bringen und gegeneinander abzuwägen. Aber sicherlich, das kann ich mir schon vorstellen, dass der Energiesektor da noch breiter versorgt werden kann. Wir haben ja auch mal über das Thema Freiflächensolar gesprochen. Das ist natürlich, da reden wir über hektarweise Solaranlagen. Das halte ich für echt schwierig in Hamburg. Aber was so die Nutzung von Dächern und Fassaden angeht, ich glaube, da liegen tatsächlich auch noch Potenziale, die man heben kann. Ja. Was uns manchmal ein bisschen umtreibt, ist auch die Gestaltung. Das muss ich auch noch mal sagen. Also diese technischen Anlagen, die auch in unseren Quartieren manchmal so abgestellt werden, diese grauen Butzelbuden und so. Also da werden wir auch noch unser Augenmerk drauflegen, um da noch ein bisschen schöner zu werden. Aber das sind dann die Randthemen. Aber zum Abschluss, Herr Prinz, weil unsere Zeit auch langsam zu Ende geht, würde ich gerne noch wissen, wir entwickeln ja nicht nur Wilhelmsburg, sondern auch andere Quartiere, Oberbewerda, nochmal ein ganz neuer Stadtteil auf der grünen Wiese und in Neugraben-Fischbeck sind wir unterwegs und es gibt ja auch noch andere Akteure in Hamburg, die große Quartiere planen. Was geben Sie uns als Hinweis mit auf den Weg? Worauf müssen wir achten? Wann müssen wir darauf achten, um so gute Projekte wie in Wilhelmsburg zu installieren?
Also ich denke, was ganz wichtig ist, dass man das Thema Energieversorgung von Quartieren, von ganzen Stadtteilen frühzeitig gemeinsam durchdenkt. Ja, weil man muss jetzt auch überlegen, wie ist das ganze Thema entstanden? Früher haben sie wahrscheinlich Quartiere entwickelt, gebaut und dann wurde einfach gesagt, kannst du in dem Keller einen kleinen Platz haben für deine Heizungsanlage, der Schornstein ist schon gelegt, seht zu, dass das Quartier warm wird. Und ich glaube, wenn wir heute über erneuerbare Energien nachdenken, auch wie ich das in die Gestaltung mit einbeziehe, da muss ich einfach viel frühzeitiger in den Dialog kommen, um zu überlegen, was ist dort möglich, wie kann man es umsetzen. Und ich glaube, dass diese Disziplinen einfach ein Stück weit stärker zusammenrücken müssen, um das wirklich, ja, ich sag mal, wirklich im Einvernehmen gemeinsam hinzubekommen. Na, früher haben sie einfach, wir haben die Diskussion ja auch in der Stadt an mehreren Stellen gehabt, da war der Schornstein gang und gäbe, ne, von der Heizzentrale. Heute möchte natürlich keiner mehr den Schornstein vor der Haustür haben. So, aber sowas alles entsprechend mit zu berücksichtigen, da würde ich mir wünschen, dass wir hier in der Stadt das Thema Stadtentwicklung und Energieversorgung, dass wir das einfach noch sehr viel enger miteinander erarbeiten und modellieren, wenn man so will. Also in Wilhelmsburg haben wir es gemacht, einfach durch die Historie. Hat aber auch sehr lange gedauert, muss man auch dazu sagen. Aber diesen Prozess in etwas schneller und gemeinsamer, das ist, glaube ich, das, was ich mir aus Sicht eines Energieversorgers wünschen würde.
Ja, vielen Dank, Herr Prinz, für Ihre Hinweise und dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben und unser Gast waren. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg, Stadt neu bauen erscheint ja alle 4 Wochen. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gern abonnieren oder auch bewerten. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.